Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um vegane und vegetarische Ernährung von Müttern in der Schwangerschaft oder während der Stillzeit oder auch von Kindern und Jugendlichen. Bei mir ist Anna Fisser. Sie ist Ernährungsberaterin und Coaching für vegane Vollwerternährung. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Hallo.
Es ist ja immer so, immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder vegetarisch. Nach dem Ernährungsreport 2021 von Forsa ernähren sich in Deutschland aktuell 10% der Menschen vegetarisch und 2% vegan. Verglichen mit den Werten aus 2018 sind die Anteile gestiegen. Und man hat gesehen, es sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Und besonders hoch ist der Anteil bei jüngeren Menschen, also zwischen 14 und 29. Also, Frau Fisser, das ist ja durchaus ein Trend, den wir seit einiger Zeit beobachten. Aber manche hätten sogar vielleicht vermutet, dass es noch mehr ist. Oder?
Ja, absolut. Also wir konnten jetzt in den letzten Jahren sehen, wie die Zahlen gestiegen sind. In Deutschland sollen es zwischen 1,4 und 2 Millionen Menschen sein, die sich vegan ernähren. 2008 waren es noch 80.000. Also da sieht man, dass das Interesse ja enorm gestiegen ist und dass es auch weiterhin steigt.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
Ganz verschieden. Unter anderem ist es das Thema Klima und Umwelt, was vielleicht auch durch Bewegungen wie Friday for Futures nochmal beschleunigt wurde oder wodurch es auch nochmal gestärkt wurde. Und das sind ja auch junge Menschen. Und Sie sagten ja eben selber gerade, dass viele junge Menschen sich vegan ernähren oder überwiegend sich dafür interessieren. Und da kann man halt nochmal so sehen, dass das vielleicht durch solche Bewegungen kommt. Andererseits ist es aber auch so, dass zum Beispiel das Angebot größer geworden ist. Vor 10 bis 20 Jahren, da war man froh, wenn man noch eine Sojamilch irgendwo gefunden hat. Und heute ist das Sortiment in den Märkten unfassbar groß. Es ist sogar so, dass Deutschland Marktführer ist bei Einführung von veganen Lebensmitteln und neuen Produkten. Und das macht den Einstieg in die vegane Ernährung einfach wesentlich einfacher als noch früher, also vor 10, 20 Jahren.
Ich hatte im Vorfeld dieses Gesprächs mit der Ernährungsexpertin der Hamburger Verbraucherzentrale gesprochen, mit Caroline Groth. Mhm. Und sie sagt auch, früher waren es vielleicht eher ethische Gründe, warum man sich vegetarisch oder vegan ernährt hat. Mhm. Und bei den jungen Menschen die sich intensiv mit dem Klimawandel beschäftigen, so wie Sie gesagt haben, sind halt auch ökologische Gründe immer wichtiger. Ja. Etwa eben, dass bei der Produktion von Fleisch besonders viel CO2 entsteht. Mhm. Jetzt sagten Sie eben, das Angebot in den Märkten ist gestiegen. Können Sie das alles empfehlen, was da angeboten wird?
Genau, also ich würde das jetzt nicht alles per se empfehlen, weil für mich hat eine vegane Ernährung was mit frischem Obst, frischem Gemüse zu tun, dass man sich abwechslungsreich ernährt und vielseitig und dass man sich halt quasi über die natürlichen Lebensmittel seine Nährstoffe und den Bedarf abdeckt und nicht jetzt über, sage ich mal zum Beispiel Supplemente, gibt es ja auch sehr viele oder dass man, wenn man...
Das sind ja Nahrungsergänzungsmittel, meinen Sie?
Genau, Nahrungsergänzungsmittel, danke. Oder wenn man jetzt in den Markt geht. Klar ist das alles toll, dass man jetzt ein veganes Schnitzel hat, eine vegane Salami, aber das sind natürlich alles auch Fertigprodukte und diese Fertigprodukte haben dann zum Beispiel auch Geschmacksverstärker, viele Salze, viele gehärtete Fette und das geht nicht unbedingt dann einher, wenn man sagt, okay, ich möchte mich vegan ernähren, weil ich mich gesund ernähren möchte. Na, das muss man so ein bisschen abwägen.
Wie immer ist wahrscheinlich frisch kochen das Allerbeste.
Ja.
Da haben nicht immer alle Menschen Zeit dazu.
Genau.
Aber wenn man jetzt schwanger ist oder stillt oder ganz kleine Kinder hat, dann hat man ja eh häufig den Fokus besonders darauf, sich eben gesund zu ernähren und auch frisch zu kochen. Aber Mütter und Kinder müssen schon einiges beachten, wenn sie sich vegetarisch oder vegan ernähren wollen, oder? Also wie schaut es zum Beispiel in der Schwangerschaft aus?
Eigentlich ist es sogar so, dass ich finde, Mütter sollten sich per se halt Gedanken machen, auch wenn sie jetzt Mischköster sind, was sie dann zu sich nehmen. Also man hört ja auch häufig, dass man diese diesen Hieb auf irgendwas Süßes hat oder was Deftiges, was Salziges. Und da würde ich sagen, dass sogar die veganen Mütter vielleicht den Vorteil haben, dass sie sich schon damit, naja, auseinandergesetzt haben. Ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte mich frisch ernähren. Und dann ist es aber auf jeden Fall wichtig, dass man natürlich dann schaut, okay, ich habe einen erhöhten Nährstoffbedarf. Was muss ich abdecken? Wo brauche ich vielleicht Support? Und
also Unterstützung.
Genau, Unterstützung. Und das ist aber grundsätzlich für mich, was ich immer empfehle, erstmal ein Blutbild machen. Seinen Gynäkologen mit einbeziehen, ein Blutbild machen. Habe ich überhaupt irgendwo einen Mangel? Muss ich vielleicht irgendwo ein Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen und nicht einfach per se oder einfach präventiv Ernährungsmittel kaufen und einnehmen. Ein Vitamin, was halt grundsätzlich auf jeden Fall beachtet werden muss, das ist zum Beispiel das Vitamin B12.
Darf ich kurz unterbrechen? Das ist für vegane Ernährung im Besonderen, oder? Bei Vegetariern spielt das auch eine Rolle, aber kleiner?
Kleiner, weil Vitamin B12 findet sich in tierischen Lebensmitteln wieder, also auch in Käse, Ei, also nicht nur Fleisch. Liegt aber wiederum auch daran, weil die Tiere selbst auch es zugeführt bekommen in ihrem Kraftfutter. Und wenn dem nicht so wäre, dann müssten auch Mischköstler Vitamin B12 separat zu sich nehmen, in Form von Tropfen oder wie auch immer. Aber es ist auch so, wir haben ja auch einen Vitamin B12-Speicher. Und deswegen sage ich am besten vorher einmal ein Blutbild machen, gucken, wo ist aktuell da mein Niveau, brauche ich das nicht. Und bei Mischköstlern ist es häufig auch, dass die nicht nur, weil sie sich von Fleisch und Fisch und so ernähren oder anderen Lebensmitteln, dass sie halt gar keine Nährstoffmängel haben. Auch dort gibt es Eisenprobleme oder Vitamin B12-Mangel, Calcium, Magnesium. Also es betrifft nicht nur reinweg die Veganer, sondern auch Mischköstler, die darauf achten sollten.
Genau, das hat Frau Groth mir im Vorfeld dieses Gesprächs auch erzählt. Ich hatte mit ihr eben mich unterhalten über dieses Thema. Und sie sagt auch, dass es eben einen B12-Speicher gibt im Körper und der bedeutet, dass es vielleicht sich erst nach langer Zeit bemerkbar macht, wenn man da einen Mangel hat. Vielleicht sogar nach Jahren erst. Also das hat mich erstaunt. Genau. Und insofern ist auf jeden Fall ratsam, denke ich, nicht pauschal B12 einzuwerfen, sondern erstmal ein Blutbild zu machen beim Arzt des Vertrauens, um zu sehen, ob man da überhaupt einen Mangel hat und wann und wie groß der Mangel ist.
Ja, absolut. Also wenn ich mich selbst als Beispiel nehmen darf, ich hatte meinen Vitamin B12-Speicher war im unteren Normbereich und dann sagte mein Arzt, okay, ein bisschen was einnehmen wäre nicht verkehrt und dann konnten wir wirklich beobachten, schwupps, ging der hoch, der Wert, und dann meinte er, okay, jetzt reicht das auch erstmal. Und das finde ich immer so ein bisschen kritisch. Der Markt bietet ein unfassbar großes Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln mit vielen Versprechungen und natürlich marketingtechnisch gut aufbereitet. Das ist immer sehr verlockend, aber man sollte sich davon nicht in die Irre führen lassen und stattdessen lieber erst zum Arzt gehen, prüfen, wie sind die Fakten und dann entscheiden.
Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Was braucht man denn unter Umständen als Veganer?
Vitamin D ist auf jeden Fall auch noch ein Aspekt, aber nicht nur bei Veganern. Dann halt Vitamin B12. Grundsätzlich gibt es immer die sogenannten kritischen Nährstoffe. Und dazu zählen zum Beispiel noch Zink, Eisen, Calcium, Omega-3, Jod, dann Vitamin D und Vitamin B12. Die werden mal als kritisch betrachtet und die kann man sich dann halt nochmal angucken. Aber auch hier sollte man nicht gleich in Panik geraten, wenn man sich zum Beispiel die neuen Produkte wie die pflanzlichen Milchalternativen anschaut. Die haben halt alle Calcium mit drin, die haben Vitamin B12, Vitamin D, also sind angereichert an Nährstoffen, dass man also irgendwo doch auch, wenn man sich vielseitig ernährt, das gut abdecken kann, aber trotzdem hin und wieder mal prüfen lassen, um einfach sicher zu gehen.
Also Sie sagen, auch in der Schwangerschaft ist es möglich, sich vegan zu ernähren?
Absolut, ja.
Aber man muss einiges beachten.
Genau, man muss einfach beachten, dass man zum Beispiel, es gibt auch die sogenannte Bioverfügbarkeit von Lebensmitteln. Also es ist ja auch mal ein Thema Proteine. Bei Veganern wird ja früher auch mal gesagt, dass die zu wenige Proteine zu sich nehmen. Und es ist einfach so, dass die Proteine in pflanzlichen Produkten das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit, die kann der Körper nicht so gut in Gänze aufnehmen. Um jetzt diese Bioverfügbarkeit zu verbessern, kann man zum Beispiel Lebensmittel miteinander kombinieren. Das ist zum Beispiel Linsen, also Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen mit Getreideprodukte oder mit Kartoffeln. Und diese Kombination führt dazu, dass der Körper wiederum Proteine wesentlich besser aufnehmen kann und dass es da eigentlich auch nicht zu einem Mangel kommt.
Ich kann mich erinnern, ich glaube Eisen, wenn man Eisen führt und Eisentabletten nimmt, die sollte man nicht zusammen mit Kaffee nehmen. Es gibt so ein paar Regeln, die man kennen muss. Ja. Ne? Ich glaube, kann das sein, Vitamin C wird besser aufgenommen, wenn man da Orangensaft oder zutrinkt. Das sind so die kleinen Tricks.
Genau, aber das finde ich auch ganz einfach. Ich meine, wenn man jetzt seine Hauptmahlzeiten sieht und man gestaltet die, sag ich mal, vielseitig und bunt. Allein in meinem Frühstück morgens ist Weizenkleie, Leinsamen, Hirse, Haferflocken, Chiasamen. Dann kommt da Obst dazu. Also es ist halt viel, es ist reichlich, es hält mich lange satt. Aber ich trinke dann auch nicht direkt den Kaffee danach, weil es wäre dann irgendwie kontraproduktiv. Ne? Einerseits fördere ich alles mit Vitamin C, um mir dann direkt den Kaffee zu gönnen. Dann lieber ein bisschen warten auf später und ja, einfach Koffein zum Beispiel zu den Hauptmahlzeiten meiden. Und dann kann der Körper auch wirklich die Nährstoffe in Gänze aufnehmen.
Jetzt hatten wir eben über die Schwangerschaft gesprochen, dann ist das Baby da, wird von vielen Müttern ja gestillt. Was muss man da beachten? Weil da ist ja sozusagen die Mutter die Versorgerin des Säuglings, der ja rapide wächst, vor allem so im ersten Jahr und dann auch einfach ganz viel braucht, um zu wachsen.
Absolut. Die Mutter hat ja Reserven oder sogenannte Speicher, wie wir es auch eben bei dem Vitamin B12 schon erwähnt hatten. Und so verhält sich das auch mit dem Eisenspeicher, mit Kalzium, mit Protein. Wenn die Mutter also ihr Baby oder ihr Säugling stillt, dann greift, wenn sie nicht genügend zu sich nimmt, greift die Produktion der Milch auf die Speicher zurück. Also nimmt sie zum Beispiel durch die Muskulatur Protein, nimmt über die Knochen, Zähne, wie auch immer, Kalzium. Also es greift schon auf die Mutter zurück. Deswegen hat man früher auch gerne gesagt, mit jedem Baby ein Zahn. Ne?
Stimmt, genau.
Genau, das ist so ein bisschen, das rührt daher.
Damit war gemeint, dass man einen Zahn verliert als Mutter, weil da dann die Nährstoffe fehlen und einer.
Absolut, genau. Und ich würde mal sagen, das war früher so. Heute sind wir ja eigentlich so gut versorgt. Ich meine, wir haben ein so hohes Angebot an Lebensmitteln. Also man kann ja eigentlich hier nicht von irgendwie einem Mangel per se sprechen. Und deswegen dort einfach nährstoffdichte Lebensmittel zu sich nehmen. Nährstoffdicht heißt einfach Produkte mit vielen Kalorien, vielen Kohlenhydraten, viele Ballaststoffe.
Sagen Sie mal Beispiele.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir einfach ein Vollkornbrot mache mit Avocado, Tomate, Radieschen, Rucola.
So, aber ohne Butter.
Ohne Butter, genau. dann habe ich da direkt gute Fettsäuren drin. Ich habe da Kohlenhydrate, ich habe Ballaststoffe. Ich habe auch Protein mit drin, Magnesium, Folsäure. Veganer sind zum Beispiel sehr gut versorgt mit Folsäure. Und grundsätzlich wird ja auch immer empfohlen, dass man Folsäure zu sich nehmen sollte, wenn man einen Schwangerschaftswunsch hat.
Genau.
Ne? Sollte man trotzdem machen. Aber da sind zum Beispiel Veganer sehr gut versorgt. Und aber so habe ich schon eine Stulle, sage ich mal, die unfassbar viel an Energie und Nährstoffen liefert.
Wie ist es denn dann mit Kleinkindern? Also irgendwann sind die Babys abgestillt und werden jetzt dann selbst ernährt mit beispielsweise Möhren oder womit man da immer anfängt. Aber irgendwann essen die ja dann auch ein bisschen mehr. Da ist das mit der veganen Ernährung ein bisschen kritisch, oder?
Man sollte so ab dem 5. Monat ja anfangen mit der Beikost. Und es gibt da die Möglichkeit, erstmal die Kinder mit Babybrei starten zu lassen. Und am Anfang sind so erstmal alle Babys Veganer, sage ich mal. Also die kriegen nicht direkt Fleisch oder Fisch, sondern die fangen zum Beispiel mittags an mit einem Getreide-Gemüsebrei, bisschen Kartoffel, Hokkaido-Kürbis, dann Leinöl dazu für die Omega-3-Fettsäuren. Und dann ist dann schon mal die erste Portion vorhanden. Dann gibt es am Vormittag ein Obstgetreidebrei, zum Beispiel Äpfel, Birne mit Hirse und zum Abend hin auch nochmal ein Getreide. Also da fangen wir so oder so erstmal vegan an. Und dann gibt es noch das sogenannte Baby-led Weaning, haben Sie ja schon mal gehört?
Nee.
Das heißt so viel, ich biete meinem Kind Gemüse an, was gedünstet ist oder gekocht, also weich, leicht zu verzehren, legt ihm das hin und das Baby kann entscheiden, esse ich das nicht. Das habe ich bei meinem Sohn in Kombination mit Brei gemacht, nicht ausschließlich, weil ich denke, das hilft zwar, die Enzyme erstmal aufzunehmen, aber es ist nicht, um jetzt das Kind oder das Baby vollwertig zu ernähren.
Was hat das für einen Vorteil, wenn das Kind selbst aussuchen kann?
Ja, das kommen die ersten Berührungspunkte. Man kann gucken, was mag das Baby? Also hat es irgendwelche Vorlieben? Es entwickelt eine Neugier. Es kann, ne, führt den ersten Kontakt zu Gemüse und Obst im natürlichen Sinne, mit der natürlichen Form. Und das kann einfach auch für den späteren Verlauf auch gut helfen. Dann geht's halt weiter, dass man Babys, die sollten grundsätzlich Vitamin D bekommen. Das ist ja dieses, ne, Sonnenvitamin. Und Vitamin B12 sollte man auch schon anfangen, weil die ja ihren Speicher erstmal aufbauen müssen. Und da gibt es das auch in Form von Tropfen. Und das sollte man aber auch in einer geringen Form anbieten. Nicht zu viel, dass es nicht zu einer Überdosierung kommt. Genau, aber der Speicher, der muss sich halt erstmal aufbauen, den wir als Erwachsene schon haben.
Also Frau Groth, die Expertin der Verbraucherzentrale für Ernährung, die hatte mir gesagt, also für Kleinkinder, damit sicherlich nicht nur Babys im ersten Lebensjahr, sondern auch dann vielleicht 2-, 3-Jährige, 4-Jährige gemeint, da sei sozusagen eine vegane Ernährung nur unter bestimmten Voraussetzungen zu empfehlen. Also bei guter Begleitung und sehr guter Überwachung auch, dass man das immer im Blick hält. Denn sie sagt, Eiweiß kann ein Problem sein, dass da nicht genug aufgenommen wird, ebenso wie Eisen, Kalzium. Das ist ja besonders wichtig für den Aufbau des Knochensystems. Auch, wie Sie schon sagten, B12 für die Entwicklung des Nervensystems. Da passiert ja bei den Kindern einfach in den ersten Jahren so unfassbar viel, was da vernetzt und wird und wächst und so weiter, dass man da schon sehr gut aufpassen muss, oder?
Genau, gut aufpassen in dem Sinne, man sollte sich halt vorab einfach sehr gut informieren und sich gut fühlen, dass man mit einem guten Gefühl sein Kind auch vegan ernähren kann. Zum Beispiel das Thema Calcium. Da waren bei mir viele im Bekanntenkreis überrascht, dass es kalziumreiche Mineralwasser gibt, ne, die sehr viel Kalzium haben, teilweise mehr als Milch, also viel mehr als Milch. Und wenn ich meinem Kind ja allein so ein Wasser schon anbiete, dann weiß ich, okay, es kann halt über das Wasser allein schon sehr viel Kalzium im Körper zuführen, was wiederum gut für das Knochengerüst ist. Und so gestaltet sich das grundsätzlich, denke ich, mit allen Lebensmitteln, dass man einfach vorab gut informiert sein sollte oder sich vielleicht auch eine professionelle Beratung holt oder eine Begleitung, damit man einfach sicher gehen kann, okay, es mangelt meinem Kind am Ende nichts. Es wurde aber auch festgestellt, dass zum Beispiel vegane Kinder häufig sogar besser ernährt sind, also von den Nährstoffen versorgt sind, als Mischköstler. Es liegt vielleicht auch daran, weil sich die Eltern schon Gedanken machen und dadurch haben die Kinder nämlich viel mehr Ballaststoffe zu sich, viel mehr Gemüse, viel mehr Obst und sind im Großen und Ganzen viel besser schon mit Nährstoffen eigentlich versorgt. Genau, das wollte ich nochmal hinzugeben, weil das war früher auch immer so ein bisschen, wurde das gesagt, dass Kinder halt per se dann schlechter versorgt sind, aber das ist gar nicht unbedingt der Fall.
Und wie ist es mit vegetarischen Essern? Also ist das bei Kindern oder Kleinkindern, ist das auch ein Problem oder spielt das dann gar keine Rolle, diese Nährstoffgeschichte?
Ja, grundsätzlich sollte bei Kindern darauf geachtet werden, die haben ja auch so ihre Vorlieben, dass man aber trotzdem versucht, zu diesen Vorlieben auch weiterhin gesunde Lebensmittel anzubieten. Also gesund im Sinne von frisch, regional, saisonal, ne, bunt, vielseitig. Ich spreche auch mal ganz gerne vom Regenbogen und denen das immer wieder anbietet. Die haben dann zwar ihre Vorlieben, zum Beispiel irgendwie Gebäck. Und dass man zum Beispiel in dem Rahmen probiert, okay, ich weiß, mein Kind mag diese Konsistenz von Gebäck oder Pancakes oder wie auch immer, aber ich kann die ja auch gesund gestalten. Ne? Also dass man anstatt ganz normale Weizen dann Buchweizen nimmt oder Hirse oder ne, andere Produkte. Und dann kann man einfach absichern, dass das Kind sich trotzdem weiterhin gesund ernährt.
Womit ersetzt man Brötchen mit Nutella?
Da gibt es, da bin ich ehrlich gesagt nicht die beste Ansprechpartnerin, weil es bei mir nie Nutella gab oder ich auch jetzt nicht unbedingt so der, so schokoladige Aufstriche nehme. Aber es gibt auf jeden Fall ein großes, großes Angebot mittlerweile in Supermärkten von verschiedenen Herstellern, die vegane Schokoaufstriche anbieten.
Genau, denn das lieben ja die Kinder zwar Nutella, aber man hat da ja so ein bisschen Vorbehalte, weil das eben viele gehärtete Fette, glaube ich,
absolut,
enthält. Ne?
Ja.
Nicht so zu empfehlen.
Palmöl, Fett, gehärtete Fette, viel Zucker. Also es ist alles andere als gesund.
Sie sprachen eben davon, dass man eben eine gute Ernährungsberatung braucht, wenn man zum Beispiel Kleinkinder vegan ernähren möchte oder auch sich selbst in der Schwangerschaft. Woran erkennt man denn gute Ernährungsberaterinnen und Berater?
Also ich würde erstmal sagen, man schaut sich deren Profil an. Ne? Was haben die für Ausbildungen? Und dann hilft immer ein persönliches Gespräch. Man muss sich dadurch, dass es ein sehr doch irgendwie intimes Thema ist, sich mit der Person wohlfühlen. Dann kann man auch schon mal die ersten Fragen stellen und gucken, okay, was bekomme ich hier für kompetente Antworten? Was hat die vielleicht auch für einen Hintergrund, also wie lange macht sie das schon, was für Kurse bietet sie an, passen diese Kurse auch zu dem, was ich suche, was ich für mich und meine Familie möchte. Also da gibt es so ein paar Eckpunkte, wo man einfach schauen kann, ist diese Ernährungsberaterin diejenige, die ich für mich haben möchte oder nicht.
Weil geschützt ist der Begriff ja nicht, habe ich gehört.
Das ist richtig, ja. Geschützt ist er nicht. Das verhält sich so ähnlich wie mit auch im Fitnessbereich. Das sind keine geschützten Berufe. Da gibt es also ein großes Ausbildungsangebot. Und wenn die Berater es zum Beispiel aufzeigen, ich hab hier oder dort meinen Abschluss gemacht oder verschiedene Abschlüsse oder Fortbildungen, dann kann man auch vielleicht mal in diese Programme reingucken und schauen, okay, was sind das für Programme? Bieten die mir wirklich den Umfang, den ich für mein Kind auch haben möchte und können die mir auch wirklich weiterhelfen?
Können Sie, gibt es so 10 Lebensmittel, die oder Nahrungsmittel, die Sie besonders empfehlen können? Einfach so mal als grober Daumen, ohne dass man sich jetzt da ganz rein vertieft, was ist gesund?
Jetzt so als Superfood-mäßig, oder?
Nee, einfach, was sind gute Nahrungsmittel, aus denen man vielleicht auch Mahlzeiten dann kombinieren kann?
Ja, okay. Also gute Nahrungsmittel, wir hatten ja eben auch die Bioverfügbarkeit. Wenn man jetzt, sag ich mal, einen Curry nimmt, man hat einen Okayu-Kürbis, man nimmt Kichererbsen, man nimmt noch Süßkartoffeln dazu, das dann in Kombination mit Kokosmilch, dann hat man schon mal und Reis, dann hat man wirklich eine Vielzahl an Gemüse und Hülsenfrüchte und also Kohlenhydrate, Eisen, Proteine durch die Hülsenfrüchte. Also da hat man wirklich viel abgedeckt.
Klingt schon mal lecker, ja.
Ja, das ist auch schnell gemacht. Man muss sich halt vielleicht in diese ganzen veganen Gerichte, dadurch, dass jetzt auf einmal klassische Gerichte, die man von früher kennt, wegfallen, die man vielleicht auch gerne mochte, muss man erstmal schauen, okay, durch was kann ich die ersetzen? Wo kann ich mir Inspiration holen? Wo kann ich mir Ideen holen? Um das vielleicht zu vereinfachen, wenn man in dieses neue Kochen der veganen Küche reinkommt.
Was machen Sie denn, wenn Sie ins Restaurant gehen?
Ich gucke, entweder bieten die schon vegane Gerichte an und wenn nicht, in der Vergangenheit habe ich ganz häufig gefragt, gibt es die Möglichkeit, das und das Gericht auch vegan zu machen, wenn die völlig überfordert waren, dann habe ich einfach gesagt, Mensch, können Sie mir einfach eine Gemüsegrillplatte machen und dann war ich auch schon zufrieden. Also einfach so ein bisschen unterstützen und sagen, Mensch, gib mir doch einfach ein bisschen gegrilltes Gemüse, ein bisschen Reis dazu, Öl, also das ist wirklich das Einfachste, was man so anfragen kann.
Das stimmt, das ist ein ganz guter Tipp. Jetzt ist es ja so, dass in Familien das manchmal zum Problem wird, insofern das eine Kind ist Vegetarier, der andere isst Fleisch, die dritte ist vielleicht Veganerin. Mhm. Und dann ist es ziemlich schwierig für die gesamte Familie, da auf einen Nenner zu kommen und für die gemeinsam zu kochen. Das kann kompliziert werden. Was raten Sie da? Also vegetarische oder auch vegane Ernährung ist ja im Grunde mehr als bei Gerichten einfach nur das Fleisch wegzulassen.
Ja, das stimmt. Also es fängt halt immer, man muss immer schauen, wo fangen wir an? Wenn man natürlich jetzt das Glück hat, dass man jetzt gerade mit einem ein Kind anfängt, dann lebt man dem Kind das erstmal vor. Man kann dem Kind halt auch das alles gut erklären und dadurch, dass man dem Kind das vorlebt, wird es auch keine ungewöhnliche Ernährungsform. Trotzdem sollte man nicht mit Verboten arbeiten, weil ich denke, durch Verbote wird etwas vielleicht auch nochmal interessant oder spannender dargestellt. Wenn man jetzt aber die Konstellation hat, wie Sie gerade sagten, dass man schon eine große Familie hat und jeder in
das sind ja
Form.
auf die Jugendlichen, die dann im Moment ganz stark entweder sich für vegane oder vegetarische Ernährung entscheiden, ne?
Genau, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, es nicht es ernst zu nehmen. Also es ist wirklich ein Bedürfnis des jungen Menschen, sich da neu vegan zu ernähren. Das sollte man ernst nehmen, das sollte man nicht ins Lächerliche ziehen oder auch nicht verbieten. Man sollte stattdessen eher gucken, okay, wo können wir da zusammenkommen? Das geht ganz einfach. Der junge Mensch hat sich vielleicht schon informiert, also ihn ins Kochen mit einbeziehen. Vielleicht sagen, okay, lass uns zusammen kochen oder bring mir Vorschläge, was gekocht werden kann, wenn man jetzt selber als Mutter nicht vegan ist. Und dann kann das auch eigentlich eine ganz entspannende Entwicklung sein, weil man auf einmal seinen Horizont erweitert und weil man sich mit neuen Gerichten auseinandersetzt und mit neuen Lebensmitteln, mit denen man vorher vielleicht nie Kontakt hatte. Und die eigene Küche wird auf einmal auch wieder vielseitiger. Und bisher habe ich eigentlich nur Positives erfahren können in der Hinsicht, dass es sogar eher zu einer positiven Überraschung kam. So von wegen, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Oder es gibt zum Beispiel auch sehr deftige vegane Gerichte, wie einen Pilzgulasch. Super lecker, toll für Weihnachten.
Sagen Sie mal, was ist da noch drin? Pilze und?
Ja, da kommt dann auch, wie so beim Gulasch, kommt also erstmal verschiedene Pilze von Champignons, Pfifferlinge, Steinpilze, also ganz bunt. Und dann kommt da auch unter anderem, wenn man möchte, auch einen Schuss Wein mit rein. Ne, das ist so dieses Weihnachtliche dann eher, so dieses deftige Essen. Dann wird da noch mit Hafermilch gearbeitet, mit verschiedenen Gewürzen, also je nachdem. Aber die Basis ist erstmal wirklich diese verschiedenen Pilze und dann mit Zwiebeln, ne, wie man eigentlich auch einen Gulasch machen würde. Aber das zum Beispiel kam immer gut an, wenn es mal darum ging, okay, wir wollen jetzt mal was Deftiges und nicht nur irgendwie so diese gefühlt leichte Küche, die man vielleicht auch mit veganer Küche einfach verbindet, also die leichten Gerichte.
Gibt es denn noch irgendwie Gerichte, die man sozusagen für Veganerinnen, für Vegetarierinnen und für Fleischesser kochen kann? Also wo man praktisch, wenn man das in der Familie so hat, etwas zubereitet, wo dann eben für den einen noch irgendwie Fleisch dazu kommt?
Naja gut, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach eine Gemüsepfanne nehmen, ganz normale Gemüsepfanne, vielleicht noch mit Reis oder Couscous oder was auch immer, was man noch dazu mag, dann kann man das Fleisch ja immer separat anbieten. Na, also dass man dann einfach drei Töpfe hat, Gemüse, Reis, Fleisch und dann kann jeder im Grunde genommen das nehmen, was er möchte. Das gleiche auch mit Pasta. Man kann ja Pasta machen und diejenigen sagen, ich möchte keinen Käse. Gut, dann stellt man den Käse separat hin und die anderen können sich ihn hinterher über die Pasta rüber streuseln.
Ja, das ist eine ganz gute Idee. Genau. Ich habe noch eine Frage. Sie selbst sind Veganerin, glaube ich.
Ja, richtig.
Und seit wann?
Ich bin seit meinem 19., 20. Lebensjahr Veganerin, also das ist jetzt so seit 10 Jahren. Und ja, das war früher noch eine ganz andere Situation als heute.
Und können Sie mal so erzählen, was essen Sie so im Tagesverlauf? Das wäre ja so ein konkreter Tipp.
Genau, also wie gesagt, heute Morgen habe ich mir direkt mein Müsli gemacht. Man kann es Porridge, Müsli, wie auch immer nennen. Da war dann Haferflocken, Weizenkleie, Leinsamen, Chiasamen, Hirse drin, dann Kakaonips, Maulbeeren, dann kamen dann Banane, Apfel und Himbeeren rein.
Aber nicht aufgekocht mit Milch?
Das war jetzt nicht aufgekocht, aber es war halt eingeweicht in Milch. Das ist halt...
Nämlich Hafermilch,
oder? Genau, so. Hafermilch. Ich nehme gerne Hafermilch, weil das ein regionales Produkt ist, was jetzt wiederum nicht so einen hohen CO2-Abdruck hat. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Milchsorten und die war dann auch mit Calcium angereichert und Vitamin D und allem. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches mehr. Und genau, da hatte ich quasi wie so eine große Schüssel und damit habe ich meinen Tag gestartet. Und wenn ich nachher nach Hause komme, ja, dann denke ich mal, gibt es halt erstmal irgendwie, mal schauen, ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. aber was könnten wir machen? Ja, zum Beispiel einen Couscous-Salat. Ne? Ein Couscous-Salat, dann sogar mit veganen Käse, den es jetzt da gibt, wie so ein Schafskäse, der kommt dann da rein mit Rucola, Tomaten, Zitrone, da haben wir wieder das Vitamin C. Durch den Couscous wird Eisen abgedeckt, also da hat man dann so einen frischen Salat und heute Abend, denke ich mal, gibt es bei uns eine Brotzeit und da kommt dann Hummus drauf, das ist aus Kichererbsen gemacht. Dann ja wahrscheinlich ich denke mal irgendwie einen Frischkäse, der auch vegan sein kann und dann noch ein bisschen Avocado. Also da mache ich eigentlich immer sehr bunte Stullen, sage ich mal, die sehr, sehr vielseitig gestaltet sind.
Alle mögen, auch Ihr Sohn, der ist offenbar auch Veganer.
Ja, der ist auch Veganer, genau. Aber der beschränkt sich aktuell, der ist ja erst 15 Monate alt.
Ach so, der isst das Brot, die Brotstulle wahrscheinlich noch.
Doch, der fängt damit an, aber noch nicht in Gänze mit Radieschen und Rucola und Gurke und Tomate, was da alles drauf kommt, sondern eher so ein bisschen kindgerechter.
Ich habe noch mal eine Frage. Ich esse in letzter Zeit relativ viel Tofu.
Ja.
Finde das eigentlich auch zunehmend lecker. Und dann habe ich irgendwann gelesen, da sollte man auch nicht zu viel von essen am Tag, oder?
Ja, man sollte ja genau einfach in Maßen, ne? Also alles, ich würde sagen, alles in Maßen. Man kann ja auch Süßigkeiten essen, aber in Maßen. Und so verhält sich das mit Tofu auch, aber es ist per se nicht so, dass jetzt Tofu sich negativ, auch nicht negativ auf die Entwicklung von den Kindern auswirkt. Das war auch lange Zeit immer ein Thema, aber andererseits, wenn man jetzt mal in Richtung Japan guckt oder sowas, da gehört Tofu zum Alltag. Und man kann zum Beispiel auch seinen Kindern schon mit einem Jahr Tofu anbieten und gucken, mögen die das, knabbern die daran rum, finden die das lecker, und entsprechend kann man das auch für jüngere Kinder dann ruhig mit ins Essen einfließen lassen, also auch bei Currys, ne, dass man noch Tofu mit reinnimmt für eine extra Portion Protein.
Genau. Okay, das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Frau Visser.
Ja, sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.